Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir unter anderem den neuen Film von Pedro Almodóvar besprechen. Bitteres Fest. Es geht um einen Filmregisseur und die Verquickung von Fiktion und Realität. Nachdem der Kunstbuchverlag Steidl kurzfristig in die Insolvenz rutschte, haben wir uns mal umgeschaut in der Kunstbuchbranche. Die ist derzeit am Darben. Und ein Verlagshaus aus den 1950er Jahren in Barcelona schauen wir uns an in unserer Reihe Neue Orte für Kultur. Wir nehmen Abschied von Konrad Beikircher, manchen auch bekannt als Erfinder des Rheinlands. Der Kabarettist ist jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben und wir blicken zurück auf sein Leben zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Becker. Konrad Beikircher kann wohl zu den überzeugtesten und überzeugendsten Rheinländern gezählt werden, obwohl er ursprünglich gar keiner war. Der Kabarettist stammte aus Südtirol, arbeitete als Gefängnispsychologe und sagte einmal, von den Knackis habe er mehr über sich gelernt als sie von ihm. Später verschrieb er sich voll und ganz dem Kabarett und der Mundart und eroberte so die Herzen nicht nur, aber vor allem der Rheinländer. Jetzt ist Konrad Beikircher im Alter von 80 Jahren gestorben. Michael Lohse erinnert an sein Leben und Schaffen.
Konrad Beikircher gehörte zu Bonn wie Beethoven oder das Bonner Münster. Den Erfinder des Rheinlands hat ihn sein Kollege Jürgen Becker mal genannt. Dabei stammte der vielseitige Kabarettist eigentlich aus Südtirol. Fragen nach seiner Herkunft parierte er gern mit einer Anekdote.
Ach, Herr Beikircher, wie güttet dann da denn ein Bayer wie Sie so perfekt das Rheinische kann? Da sage ich, entschuldigen Sie, ich bin kein Bayer, ich komme aus Südtirol. Wollte ich gerade sagen. Nee? Wie güttet dann da denn ein Österreicher wie Sie so perfekt das Rheinische? Dann sage ich ihm, nee, entschuldigen Sie, Südtirol, das liegt in Italien. Einfach noch nicht lang.
In seinen Programmen erklärte Beikircher voller Begeisterung Sprache und Wesen des Rheinländers mit enormem Erfolg, denn er war
der Erste, der den Rheinländern gesagt hat, das ist doch toll, wie ihr sprecht. Mir haben sie es geglaubt, weil ich nicht von hier bin.
1945 im italienischen Bruneck geboren, aufgewachsen in einer gutbürgerlichen Familie, zeigt sich früh seine musikalische Begabung. So will er nach dem Abitur im Internat eines Bozener Franziskanerklosters zunächst Musiker werden. 1965 kommt er zum Psychologiestudium nach Bonn, aber eigentlich übt er die ganze Zeit Geige, um sich auf die Aufnahmeprüfung an der Wiener Akademie vorzubereiten.
Da war ich schon gut, habe Paganini gespielt und Brahms-Violinkonzert erarbeitet und wollte Profi-Geiger werden.
Doch nach dem ernüchternden Vorspiel bei einem berühmten Geiger gibt Beikircher seinen Musikertraum auf. Er studiert Psychologie und geht nach dem Abschluss in den Staatsdienst. 15 Jahre lang arbeitet er als Gefängnispsychologe in der JVA Siegburg, wo er jugendliche Sexualtäter betreut.
Wenn junge Leute zu dir kommen und dir ihr Herz ausschütten und wenn sie dir zeigen, sie haben Vertrauen zu dir, das sind Dinge, die bewegen einen natürlich. Ne? Zumal ich mich nie als jemand gesehen habe, der jetzt grundsätzlich anders wäre. Ich hatte nicht diese Einstellung, ich bin gesund, du bist krank und dir armen Deppen zeige ich jetzt, wie du zu leben hast und dann kommst du besser klar, weil ich weiß es ja.
Nebenbei sucht Beikircher ein Ventil in der Musik. Er tritt mit Wiener Chansons in Bonner Kneipen auf.
Ich hab Astern abschneiden wollen und hab's falsch angefangen.
1984 wird der WDR auf ihn aufmerksam, wo er bald eine eigene Radiokolumne bekommt. Sarens Frau Walterscheid. Mit der Figur der Bäckersfrau Rohleber setzt er seiner reaktionären Zimmerwirtin ein Denkmal, die den Bonner Friedensplatz noch in den 60er Jahren lieber Adolf-Hitler-Platz nennt.
Bäckerei Rohleber, guten Tag. Ach, Tag, Frau Walterscheid. Na, wie ist es dann?
Beflügelt vom Erfolg der Kolumne kündigt Beikircher seinen sicheren Beamtenjob und wagt den Schritt auf die Kabarettbühne. In der Sprache findet er sein großes Thema. Spielend parodiert er jeden Dialekt und beweist ein untrügliches Gespür für Rhythmus und Melodie der gesprochenen Sprache.
Und wer zu bang ist für zu kumme, für jetzt Liene zu frage und zu jodes für zu kleue sicher hetze, nemme ist zu blöd zu jetzt zu kumme, für jetzt kaufen zu können, für dat Mädchen für zu schenken, für zu bütze zu können, für zu hirote zu poppe und jetzt Benz zu drehen.
Rheinisch war sein Markenzeichen und bescherte ihm volle Säle. Doch Beikirchers eigentliche Leidenschaft gehörte der Musik. Er sang italienische Chansons, schrieb Opernführer, moderierte Klassikkonzerte und war Experte für Beethoven, dem er eine humorvolle Biografie widmete.
Ja, ja, Land schon Land. Ja, Herrgott, ja, ja, das kennt ja jeder. Nur wussten Sie, wie das richtig zu spielen ist? Das fängt nämlich, da ist eine Achtelpause davor. Das geht nicht nur so da, 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 da und fertig und irgendwann sind wir durch, ne? Sondern das fängt mit da, 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 da. Das müssen wir jetzt nochmal probieren.
In den letzten Jahren beschäftigte sich Konrad Beikircher verstärkt mit gesellschaftspolitischen Themen. Der Religion etwa widmete der bekennende Katholik im Lutherjahr 2017 ein ganzes Programm mit dem augenzwinkernden Titel
500 Jahre falscher Glauben.
Und die Corona-Krise verarbeitete er in einem kabarettistischen Streifzug durch die Geschichte der Pandemie, Kirche, Pest und neue Seuchen. Egal bei welchem Thema, stets fesselte Beikircher mit Eloquenz und übersprudelnder Lust an der Anekdote. Sein Publikum dankte es ihm mit Treue. Allen gesundheitlichen Rückschlägen zum Trotz stand er bis zum Schluss auf der Bühne. Sterben aber wollte der fünffache Vater lieber zu Hause in Bad Godesberg im Kreise seiner Familie.
Sterben möchte ich am liebsten auf altmodische Art. Zu Hause, die Hand der Frau in der Hand, die Kinder segnend oder zumindest sie anschauend. Das wäre meine Wunschvorstellung. Wenn ich mir es einrichten kann, dann werde ich das so machen.
Der Kabarettist Konrad Beikircher ist jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben und am Telefon ist sein Kollege Jürgen Becker. Guten Abend, Herr Becker.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Becker, von Ihnen haben wir gerade im Nachruf gehört, stammt ja dieser Beiname Erfinder des Rheinlandes. Wie hat er das Rheinland neu erfunden?
Naja, das wussten die Leute ja vorher gar nicht. Also ich setze ihn immer in eine Trilogie mit Hans-Dieter Hüsch, der den Niederrhein erfunden hat. Die Niederrheiner kannten ihre Gegend auch nicht so als mentalitätsprägende Veranstaltung. Die dachten immer, wir sind so Niemandsland an der holländischen Grenze. Der Koblenzer Jürgen von Manger hat das Ruhrgebiet charakterisiert durch Techtmeier und diese wunderbaren Geschichten. Und das ist eine große Leistung, dass man eine Region quasi künstlerisch auf ein Podest hebt. Das hatten die Leute vorher nicht im Kopf. Der Konrad Beikircher hat das mit dem Rheinland gemacht. Die Rheinländer waren plötzlich wer. Köln war immer eine Eigenidentität. Also Köln hatte was Eigenes. Aber die Region, dass das plötzlich Bonn und dass da Siegburg, Gummersbach und all diese Orte Düren noch dazu kamen, dass die auch eine eigene, eigenständige Charakterisierung verdient haben. Das ist sein Verdienst. Das Rheinland hat Konrad Beikircher viel zu verdanken.
Das klingt fast so, als ob er denen eine Heimat gegeben hat.
Ja, würde ich schon sagen. Also seitdem wissen wir Rheinländer, wie wir sind.
Er galt als großer Menschenfreund, so als ein Umarmender, so hat ihn seine Frau, glaube ich, noch bezeichnet. Haben Sie das als Freund, der ihn lange kannte, auch zu spüren bekommen?
Immer, ja, wenn man ihn traf, egal wo, bei Veranstaltungen war es ja sehr häufig, wo man gemeinsam auftrat. Und das war immer total herzlich und er war extrem wertschätzend. Und man sagt ja, man soll nichts Schlechtes über Tote sagen. Also bei Beikircher wäre das gar nicht möglich, auch wenn man es wollte. Also ich fand ihn einen Menschen, den man wirklich nur positiv bewerten kann. Und ich kenne eigentlich keine negative Eigenschaft bei ihm. Also es war einfach ein rundherum warmherziger und freundlicher Menschenfreund.
Und er konnte anscheinend gut diese Brücken schlagen, also auch eben zur klassischen Musik, die er liebte. Wir haben es ja eben im Beitrag auch gehört, mal eben kurz die Fünfte von Beethoven, zumindest den Anfang erklärt. Und das kommt dann auch an.
Auf jeden Fall. Er hat also, finde ich, die klassische Musik auch den einfachen Leuten nahegebracht. Das ist auch ein großes Verdienst. Auch gerade die rheinische klassische Musik mit Schumann und Beethoven und so weiter, hat er wunderbare Geschichten ausgegraben und hat das wirklich Leuten schmackhaft gemacht, die sich sonst gar nicht für klassische Musik interessieren.
Ja, wie würden Sie denn seinen Kabarettstil beschreiben?
Ja, er ist auf jeden Fall Geschichtenerzähler. Also er braucht gar nicht unbedingt eine Pointe. Er hat einfach immer eine gute Geschichte parat gehabt und man war bereit, auf die Pointe sehr lange zu warten manchmal, weil einfach die Geschichte gut war. Also ich möchte sagen, er war ein wunderbarer Erzähler.
Sein letztes Programm hieß Arrivederci. War das sein Abschied von der Bühne?
Ja, er wollte aufhören, und zwar im Dezember im Senftöpfchen. Da sollte seine letzte Vorstellung stattfinden und ich habe auch Karten dafür. Also ich würde gerne hingehen, aber das geht ja jetzt nicht mehr.
Vielleicht müssen Sie an seiner Stelle auf die Bühne. Sie gelten ja auch als ähnlich im kabarettistischen Ansatz.
Ja, ganz oft werde ich auf der Straße mit Herr Weikirche angesprochen. Das ist schon sehr lustig. Nein, aber das geht nicht. Konrad Weikirche ist Konrad Weikirche und das geht nicht. Also ich würde sagen, ich finde es toll, dass er bis zum Schluss wirklich arbeiten konnte. Ne? Also er war ja Premium-Patient an der Bonner Uniklinik, wie er selber sagte, stand in der Patientenakte. Er hatte viele Krankheiten und ist im Tod immer wieder von der Schippe gesprungen und hat immer wieder gearbeitet. Und das, was er dem Rheinländer unterstellt, dass er ja eigentlich faul ist oder nicht so genau nimmt mit der Arbeit, ora et labora, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Also das hat er selber überhaupt nicht beherzigt. Er war ein unglaublich fleißiger Arbeiter und hat bis zum Schluss geschrieben, getextet und ist auch aufgetreten.
Was bleibt Ihnen besonders in Erinnerung von ihm?
Einfach diese Herzlichkeit. Dass immer, wenn er kam, irgendwie in den Raum kam und das direkt irgendwie die Sonne aufging, er war immer freundlich, immer zugewandt und enorm wertschätzend zu jedem. Es gab keinen, wo er gesagt hat, den lasse ich links liegen. Er hatte einfach ein offenes Herz für alle Menschen.
Der Kabarettist Jürgen Becker über seinen verstorbenen Freund und Kollegen Konrad Beikirche. Herr Becker, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Schwarz.
Anfang des Monats wurde ein vorläufiges Insolvenzverfahren über den Steidl Kunstbuchverlag eröffnet, das er aber inzwischen verlassen hat. Die Forderungen wurden beglichen, ein Schweizer Investor soll einsteigen. Die vorläufige Rettung täuscht allerdings nicht über finanzielle Schwierigkeiten dieses und vieler anderer Verlage hinweg, durch gestiegene Energie- und Papierkosten, aber auch wegbrechende Absatzmärkte. Der Umsatzrückgang allein im ersten Halbjahr 26 beträgt 8,5%. Cornelius Wüllenkämper hat sich umgehört.
Das mittlerweile eingestellte Insolvenzverfahren gegen den Steidl Verlag gilt als Fanal einer Branche in der Krise. 95% der Bücher des Göttinger Traditionsverlages gingen in den Export, davon 30% nach China und 20% in die USA. Verleger Gerhard Steidl.
Der China-Buchexport ist völlig zusammengebrochen. Jedes Fotobuch wird durchgeblättert und durchgewälzt und man findet in jedem Buch ein Foto, das der Zensur missfällt und dann wird die ganze Partie zurückgesendet. Und in den USA sind es einfach die Zölle. Dann haben wir die Zölle übernommen. Das ging natürlich auch zu Lasten unserer Gewinnmarge. Und diese 50% Buchexport, die da fehlen, die haben die finanzielle Situation in diesem Jahr nicht gerade rosig aussehen lassen.
Mit sinkenden Umsatzzahlen und Gewinnmargen haben auch die Kunstbuchverlage zu kämpfen, die vor allem im deutschsprachigen Raum verkaufen. Das Coffee Table Book, mit dem man einst Bildungsbewusstsein und ästhetischen Anspruch markierte, hat seine Bedeutung eingebüßt, meint Michael Wienand, Verleger des gleichnamigen Kölner Kunstbuchverlags.
Ich glaube, man kann das ein bisschen auch damit vergleichen, dass gutes Porzellan heute eben auch nicht mehr das Interesse der Mehrheit der Bevölkerung findet. Da haben sich die Bedürfnisse verschoben.
Zugleich sei auch das Geschäft mit Ausstellungskatalogen eingebrochen, so Wienand. Während in den 1990er Jahren rund 10% der Ausstellungsbesucher einen Katalog kauften, seien es heute noch 1-2%. Zudem erlebt der wichtigste Vertriebsweg von Kunstbüchern, der stationäre Einzelhandel, einen grundsätzlichen Wandel. Die Anzahl der Buchläden ist laut Börsenverein des deutschen Buchhandels innerhalb von 5 Jahren um ein Viertel gesunken. Die großen Ketten haben dabei kein Interesse an hochpreisigen Nischenprodukten. Den Rückgang des Kaufinteresses im Segment Kunstbuch führt Caroline Keller, Programmdirektorin des Leipziger Seemann-Henschel-Verlags, auf weitere Faktoren zurück.
Ich glaube ganz generell, dass es einfach eine große Verunsicherung gibt und dass es, glaube ich, auch eine Konzentration auf die eigene Problematik gibt, die Leute irgendwie umtreibt. Und deswegen denke ich mal, dass die Lust an Auseinandersetzung mit neuen Künstlern, Entdeckungen etc. da irgendwie auch drunter gelitten hat. Es ist Lesekompetenz, die fehlt. Es ist auch einfach eine Frage der verfügbaren Mittel bei den Leserinnen, bei den Lesern.
Generell sei die Auflagenstärke von Ausstellungskatalogen um 20% gesunken, so Keller. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Retrospektive der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama im Museum Ludwig in Köln hat auch die Auflage der Begleitpublikation steigen lassen. Das Kinderkunstbuch zu Kusama sei seit 18 Monaten bereits der Topseller im Verlagsprogramm, so Caroline Keller. Das Erfolgsrezept des Verlags basiert auf einer Mischkalkulation. Neben den Kunstbuchreihen für Kinder und für Erwachsene baut Simon Henschel auch auf Merchandise-Produkte wie etwa Memory-Spiele und kooperiert mit Stiftungen und Unternehmen, die Interesse an der Unterstützung spezifischer Publikationen haben.
Wir machen auch Bücher für Menschen, die ein Thema publizieren wollen, wenn es denn unseren Ansprüchen genügt und in unser Programm passt. Dann nehmen wir ein solches Programm auf, irgendwie mit einem entsprechenden Druckkostenzuschuss. Und was die Merchandising-Produkte angeht, arbeiten wir jetzt verstärkt auch mit Institutionen, die wir ansprechen, ob das vielleicht ein interessantes Thema irgendwie für ein Jubiläum ist oder ähnliches mehr.
Selbst für ein Ein-Mann-Unternehmen wie zum Beispiel den Berliner Secession Verlag öffnen sich so Wege auf dem Kunstbuchmarkt. Den aufwendig gestalteten Band des israelischen Fotografen Benjamin Reich etwa finanzierte der Verleger Christian Rusitschka über Sammler. Die Produktionskosten von rund 30.000 Euro hat das Buch mit 1.100 gedruckten und bislang 850 verkauften Exemplaren längst wieder eingespielt, auch dank prominenter medialer Sichtbarkeit. Trotz wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen wird es auch in Zukunft Möglichkeiten geben, schöne Bücher zu verlegen. Davon jedenfalls ist Michael Wienand überzeugt, einer der langjährigsten Akteure der Branche.
Für ein Buch braucht man Muße. Und ich bin davon überzeugt, dass nach all diesen Aufregungen irgendwann auch mal der Zeitpunkt kommt, dass die Leute sagen, ich ziehe mich jetzt gerne zurück und nehme mir die Zeit, ein Buch anzuschauen und bin froh darüber, dass ich ein Buch besitze. Und wenn es sorgfältig gemacht wird und man auch entsprechende Ausstattung investiert und den Menschen das Gefühl gibt, sie tragen einen Schatz damit nach Hause. Ich glaube, die Zeiten sind nicht vorbei.
Der Verleger Michael Wienand im Bericht von Cornelius Wüllenkämper über die Krise der Kunstbuchverlage. Ja, von einem Sommerloch im Kino kann man in diesem Jahr nicht reden. Auf die Odyssee folgt in dieser Woche der Blockbuster Spider-Man 4, Brand New Day. Wir schauen in den Film der Woche aber auf das Arthouse-Kino und zwar zusammen mit der Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo.
Also zum einen startet morgen das Kammerspiel The Invite in den Kinos, aber wir wollen jetzt erstmal über den neuen Film von Pedro Almodóvar sprechen. Bitteres Fest heißt er. Ist es ein Almodóvar, wie man ihn kennt, also so mit üppiger, farbenprächtiger Ausstattung, leisem Humor und viel Melodram?
Ja, kann man auf alle Fälle sagen. Und nach drei Szenen weißt du eigentlich schon, dass du in einem Pedro Almodóvar sitzt. Also du hast die wirklich spannungsgeladene Musik von Iglesias, seinem Stammkomponisten. Du hast, was du schon angedeutet hast, diese kräftigen Farben. Wir sitzen in der Wohnung des Regisseurs Raul und die sind blau, rot, grün, ist alles eingerichtet. Das verspricht Dramatik, hat aber auch so einen Schutzraum. Er selbst sitzt mit einem gelben Pulli da, ist nochmal ein dezenter Farbtupfer und er schreibt an seinem neuen Drehbuch und wir sehen quasi schon, was da am Entstehen ist. Es geht um die Regisseurin Elsa, die dreht mittlerweile Werbefilme, hat Angstzustände, Migräne, ihr Freund, der ein bisschen jünger ist, ist Feuerwehrmann und wir merken, das Drehbuch ist so ein bisschen langweilig, fehlt so ein bisschen tiefe Dramatik. Gott sei Dank merkt das Raul auch. Und nun fängt er an, in seiner Umgebung sich umzuschauen und sich einfach so an Geschichten seiner Freunde zu bedienen. Also seine langjährige Assistentin erzählt zum Beispiel, dass eine gute Freundin ihren Sohn verloren hat. Und auf einmal gibt es in seinem Drehbuch auch eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Und die Assistentin ist wirklich sehr, sehr wütend.
Elena wird mir nie verzeihen, dass ich dir erzählt habe.
Ich habe es nicht weitererzählt.
Du hast es in ein Drehbuch geschrieben. Ist das etwa nichts?
Aber du weißt, wie das ist mit der Fiktion.
Das hier ist keine Fiktion.
Autofiktion.
Ein Scheißdreck!
Ja, und jetzt sind wir eigentlich mittendrin im Thema. Wenn man die Realität als Inspirationsquelle nimmt, Wo sind da die moralischen Grenzen? Reicht es, wenn man nur Alter und Namen verändert, wenn ja die Frau wie hier dann plötzlich im Film selbst am Steuer saß? Also ich kann mal sagen, es geht um den Künstler als Vampir.
Und man kennt es ja auch von Almodóvar, dass Erlebtes und Fantasie oder Erlebtes und Gedachtes, kann man vielleicht sagen, sich da manchmal überlagern. Wenn ich das jetzt so höre, was du als Plot erzählst, dann denke ich so, das ist ja ein Film im Film im Film. Ja, und man könnte dann auch fragen, ob das irgendetwas mit dem Regisseur Almodóvar zu tun hat.
Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt ja immer wieder in seinem Film, die ja alle sehr persönlich sind, eben autobiografische Bezüge. Wir müssen nur an Leid und Herrlichkeit denken mit Antonio Banderas. Da spielt er ja quasi Almodóvar, ein Regisseur in der Krise, der auch mit dem Alter konfrontiert wird. Und auch dieser Regisseur hat eben immer seine Familie ausgenutzt, das Leid der Mutter. Und weil du das eben so meintest, diese ganzen verschiedenen Ebenen, das ist ja immer so spannend, weil die Motive und Themen sich ja so widerspiegeln. Also auf einmal fängt eben Elsa auch an, eine Freundin zu sich zu holen, die gerade Trennungsschmerz hat. Also nimmt sie das und auf einmal ist da auch diese Freundin, die gerade ihren Sohn verloren hat. Und wir fragen uns, ist ihre Anteilnahme gespielt oder ist sie eigentlich nur ein Vampir oder vielleicht beides? Und da sind wir eben, und das finde ich das Interessante bei der großen Frage oder auch vielleicht bei dem Paradox der Kunst. Vielleicht muss man eben auch immer ein bisschen realen Kern einbauen, wird deshalb zum Vampir. Und wir als Zuschauer sind aber auch die ganze Zeit natürlich herausgefordert. Wie stehen wir dazu? Wir sehen dann ja auch die Assistentin, die sich wehrt. Also es ist wirklich so ein Wechselbad der Gefühle, der echten, der gespielten, man weiß es eben nicht.
Das Ganze heißt Bitteres Fest, haben wir jetzt noch nicht geklärt, warum. Der Titel ist nicht cool, aber vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen.
Weihnachten steht vor der Tür.
Oho. Von Pedro Almodóvar. The Invite, Anke, das ist so eine Geschichte um zwei Paare, die einen Abend miteinander verbringen. Also wirklich so ein ganz klassisches Kammerspiel. Und da erwartet man dann auch, dass die Fetzen fliegen, so im Sinne von Der Gott des Gemetzels. Ein Film, an den sich vielleicht noch einige erinnern, auch ein Theaterstück. Mit dabei ist übrigens Penélope Cruz, die man ja vielleicht früher eher so in einem Almodóvar-Film erwartet hätte.
Ja. Genau, also hier geht es eben um so ein Mittelklasse-Paar, die in einer Ehe- und Lebenskrise sind. Also eigentlich will man das ja gar nicht mehr sehen. Er kommt von der Arbeit zurück, Joe heißt er. Er ist einfach frustriert, hat aber auch was Lustiges, so ein bisschen wie der frühe Woody Allen. Also wenn der grantelt, gibt es auch immer lebensphilosophische Einsichten. Seine Frau Angela, ja, die dekoriert den ganzen Tag die Wohnung um. Die Wohnung wird dadurch aber auch nicht belebter und jetzt bereitet sie ein Essen vor. Das neue Ehepaar von oben soll kommen. Er ist total genervt, aber dann sind sie auf einmal da und die beiden sind so körperlich, agieren die so ganz anders miteinander. Und dann kommen auf einmal so die Fragen auf, was haben denn Angela und Joan auch miteinander zu tun? Und die beiden provozieren das auch. Also die bringen sie so wirklich auf diese ganzen sexuellen Themen. Und dann geht es auf einmal auch um die Lautstärke, mit der da oben immer Sex gemacht wird. Und dann bekommen sie mit, da oben werden wirklich immer auch wieder Sexspiele mit anderen Leuten verhandelt.
Wie wird man eingeladen? Oder lädt man selbst Leute ein? Vielleicht gibt es keine Regeln. Gibt es Regeln? Kann jeder mit jedem machen, was er will?
Es gibt auch Cons.
Oh ja, ja man klar. Muss immer abwägen.
Pro und Contra gibt es ja bei allem.
Auch Nachteile.
Nein, ich meine richtige Conventions.
Richtig in einem Hotel?
Ja.
Oh wow, wie die Comic-Con.
Conventions sind ja sehr wichtig. Dort gibt es auch eine Menükarte.
Oh, eine Karte.
Eine Auswahl an Sachen, auf die man steht.
Gut, da ist Struktur drin.
Tja, was soll man dazu sagen? Ein Paar erfährt über ein anderes Paar, dass es sowas Aufregendes wie Sexpartys gibt.
Ja, und kriegt darüber mit, dass sie schon lange in einer Ehekrise sitzen, aber machen das andere Paar natürlich dafür auch an. Also stellenweise ist es wirklich eine lustige Erotikkomödie oder eher eine unterhaltsame. Manchmal fand ich es ein bisschen anstrengend, gerade auch wenn die Männer sich streiten. Ist klar, über was sie sich streiten. Ja. Oder einmal wird auch die Habanera von Carmen eingeblendet. Aber ich muss dann mal wieder sagen, die Handkamera bringt einen die Leute schon näher. Und irgendwann gehen sie einen doch auch was an. Und das fand ich dann schon wieder ganz interessant. Also ich habe selten in letzter Zeit so einen Film gesehen, wo ich so hin und her gerissen war. Von total genervt bis, dass ich laut losgelacht habe.
Mhm. So, und dann fragt man sich natürlich, wie dieser Abend seinen Verlauf nimmt, ob da noch irgendwas passiert.
Ja, ich sage, es kommt schon zum Partnertausch, aber mehr werde ich jetzt auch nicht verraten.
The Invite startet morgen Donnerstag in den Kinos, genau wie Bitteres Fest von Pedro Almodóvar. Anke, was würdest du denn jetzt sagen an so einem heißen Sommerabend, wie er uns jetzt wieder bevorsteht oder in manchen Bundesländern ja auch schon wieder eingetroffen ist, wenn man ins Kino geht, zum Beispiel um sich abzukühlen, weil es da klimatisiert ist? Welchen Film schaust du an? Lass mich tippen.
Ja.
Almodóvar.
Ja, klar.
Danke dir.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die prorussische Journalistin Xenia Fedorova soll aus Frankreich ausgewiesen werden. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Innenministerium in Paris meldet, wurde gegen sie ein Ausweisungsbescheid erlassen. Fedorova war Chefin von Russia Today in Frankreich, ehe sie in den Medienkonzern des extrem rechten Milliardärs Bolloré wechselte. Frankreichs Präsident Macron wirft Fedorova vor, eine Propagandaagentin Russlands zu sein. Außenminister Barrot erklärte, sie verbreite Desinformation des Kreml. Der PEN Deutschland hat die georgische Autorin Kato Javachischvili in das Stipendienprogramm Writers in Exil aufgenommen. Nach Angaben der Autorenvereinigung hat die 47-Jährige durch staatlichen Druck auf ihre Arbeit ihre Existenzgrundlage verloren. Demnach hat sie nach massiven Drohungen bereits im vergangenen Jahr das Land verlassen und hielt sich in Rumänien auf. Inzwischen ist sie in Deutschland angekommen. Laut Schriftstellerverband setzt sich Javachischvili in ihrer Prosa, Lyrik und den Dramen unter anderem mit politischer Gewalt, historischer Erinnerung und mit Macht auseinander. Die Popband BTS feierte in diesem Jahr ihr Comeback und wäre sicher ein Favorit für die US-Musikpreise Grammys. Jetzt teilten die Südkoreaner mit, dass sie diesmal nicht mitmachen und keine Musik einreichen. Auf ihren Social-Media-Kanälen verbreiteten sie ein Statement. Daran heißt es wörtlich: Wir hoffen, dass Musik unabhängig von Region oder Sprache gehört und geliebt werden kann, einfach als Musik selbst. Die Ankündigung wird als Protest gegen die Grammys gedeutet. Die hätten nämlich im Juni bekannt gegeben, 5 neue Kategorien für die Musikpreise einzuführen, darunter auch die Kategorie Best Asian Pop Music Performance. Damit sollen Darbietungen ausgezeichnet werden, die aus asiatischen Märkten stammen. Medienberichten zufolge gab es daran Kritik. In Irland war er eine der prägendsten Figuren der modernen Musikszene, Glenn Hansard. Jetzt ist er im Alter von 56 Jahren gestorben. Laut seinem Management kam er in der Nacht im Raum Dublin bei einem Motorradunfall ums Leben. Hansard hatte 1990 die Band The Frames gegründet, die zu einer festen Institution des irischen Indie- und Folk-Rock wurde. Einem internationalen Publikum wurde er durch den Film Once bekannt, in dem er einen Straßenmusiker spielt. Für den Song Falling Slowly bekam er 2008 einen Oscar. Außerdem spielte er in dem Streifen The Commitments um eine Gruppe Jugendlicher in Dublin, die eine Soulband gründen.
An diesem Freitag eröffnet eine neue Kunstbiennale in der brandenburgischen Lausitz, einer Gegend, die jahrzehntelang vom Braunkohletagebau und von der Stahlindustrie geprägt war und schon lange mit dem Strukturwandel zu kämpfen hat, aber eben auch eine besondere Geschichte und Landschaft besitzt. Art shapes spaces lautet das Motto dieser Biennale. 7 Wochen lang zeigen Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten an unterschiedlichsten Orten, in leerstehenden Gebäuden oder ehemaligen Industrieanlagen. Die Biennale ist von langer Hand in ehrenamtlicher Arbeit vorbereitet worden, also ein Projekt des Eigenengagements. Und vor der Sendung konnte ich darüber mit der künstlerischen Leiterin Michaela van den Driesch sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau van den Driesch, das ist die erste Kunstbiennale in der brandenburgischen Lausitz, aber es gibt ja schon recht etablierte Kulturveranstaltungen in Brandenburg, zum Beispiel Rohkunstbau oder das Lausitz-Festival. Was machen Sie mit Ihrer Biennale anders?
Der Rohkunstbau bespielt ein ganzes Schloss, aber darüber hinaus keine anderen Gebiete in der Lausitz. Und das Lausitz-Festival, das ist ein sehr schönes Festival, was sowohl die sächsische als auch die Brandenburger Lausitz bespielt. Aber es ist sozusagen eine Idee gewesen, die von oben her auf die Lausitz projiziert wurde. Unser Projekt, die Open Art Lausitz Biennale, kam sozusagen von unten her. Es war sozusagen eine Rootsbewegung. Die Lausitz ist einfach ein tolles Land. und ist so unterschiedlich in den Kulturen, so vielfältig. Und diese Landschaft hat auch die Menschen geformt.
Es gibt dort eben ja auch noch diese großen Strukturen aus den alten Zeiten des Tagebaus und der Stahlindustrie, die Kraftwerke. Teilweise sind sie ja auch noch in Betrieb. Werden die auch bespielt im Rahmen dieser Biennale oder gehen sie eher in die kleinen Städtchen und Dörfer und in solche Höfe, die vielleicht schon in Besitz von jemandem sind und als Künstlerhöfe genutzt werden?
Also wir haben unterschiedliche Orte ausgewählt. Zum einen der Atelierhof Währenshain, wie gesagt, ist ein alter Vierseitenhof, der schon seit Zeiten, wo man nicht denken kann, als Lehnschankgut, sozusagen als Kneipe, würde man heute sagen, gedient hat, mit einer großen Schankstube und einem Tanzsaal, sogar mit Bühne, wo das dörfliche Leben sich abspielte. Also wir waren sozusagen die Initiatoren davon. Und sind dann nach außen gegangen und haben nach anderen Objekten geschaut, wie kann man das verbinden. Und zum Beispiel in Lauchhammer sind wir dann auf die Biotürme gekommen, die ja im Jahr 2008 oder 2010 im Rahmen der IBA erneuert wurden. Und man konnte sie als Aussichtstürme besichtigen. Und wir haben dann jetzt festgestellt, dass sie aufgrund von Baumängeln wieder geschlossen wurden, also kein Publikumsverkehr mehr erlaubt ist. Und werden diese Türme bespielen.
Das sind so, wenn ich mich recht erinnere, so kleeblattförmige Ziegelsteinbauten, oder?
Ja, das sind irgendwie 27 Türme. Und diese sind sozusagen, werden bespielt durch die Gruppe Grotesque Maru. Und Ursula Maria Berzborn ist die Choreografin, also die Entwicklerin des Projektes. Es wird dort Vertikal-Performances geben und unter dem Thema Whispering Towers werden den Menschen, die dann dort zu Besuch kommen, an einem Tag, wo ihr merkt, ist das geöffnet, am 7. August. Dort wird diese Performance präsentiert mit Stimmen von ehemaligen Arbeitern aus dem Areal und mit Interviews. Und jeder der Besucherinnen und Besucher bekommt einen Kopfhörer, wo er das hören kann.
Wenn man die Liste der Teilnehmerinnen durchschaut, dann fällt sofort auf, auch wenn man eigentlich das gar nicht mehr erwähnen sollen müsste, da sind total viele Frauen dabei. Ich würde sagen, so um die 80%. Wie kommt das?
Das ist wirklich lustig. Also lustig dahingehend, dass das nicht vorprogrammiert war. Für die Bewerbung, die international war, hatte ich sämtliche Bewerbungen anonymisieren lassen, sodass auch die Jury, die sehr hochkarätig war, nicht wusste, wer sich da beworben hat. Es zählte also wirklich nur die Qualität der Arbeit, die Überzeugung von dem, was sie geschrieben haben und von den Bildern, die sie uns geschickt haben. Und natürlich der Lausitzbezug, das war ganz klar.
Das heißt, Sie haben überhaupt nicht nach Geschlecht ausgewählt?
Nee, überhaupt nicht. Und das war, also wir waren wirklich sehr erstaunt, dass das dabei herausgekommen ist.
Was ich auch entnehmen konnte mit einem kurzen Blick, ist, dass da relativ viele Künstlerinnen mit Textil arbeiten. Hat das auch etwas mit der Lausitz zu tun?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Wir bespielen ja in Forst, das heutige Museum für Textilindustrie. Die Lausitz war sozusagen wirklich eine Hochburg der Textilindustrie. Also nicht nur Forst, was ja immer im Volksmund dann auch als das Manchester Deutschlands bezeichnet wird, sondern auch in Cottbus gab es große Industrien für Tuche und andere Stoffe. Und das haben ganz viele Künstlerinnen aufgegriffen, auch Künstler, und dann ihre Arbeiten in dieser Form aufbereitet. Die völlige Schließung aller Fabriken dort in Forst ist ja schon phänomenal. Also man muss bedenken, bis zur Wende waren dort noch zig Fabriken aktiv und es waren, glaube ich, so 200 Stück, die ursprünglich dort waren und heute gibt es keine mehr, das sind alles Ruinen.
Das heißt, es gibt eben auch immer wieder einen Bezug zur Industriegeschichte und zur Architektur. Ich glaube, Sie selbst sind ja auch jemand, die sich sehr viel mit Architektur und Baudenkmälern beschäftigt haben.
Ja, ich selber habe sozusagen mein Leben lang bauhistorische Gutachten geschrieben und bin aber auch über diese Form dazugekommen, dass wir als Künstler Häuser sozusagen nicht nur bespielt haben, sondern bewohnt haben und ausgebaut haben, wo mir die Qualität dessen, was wir dann dort vorfanden, auch den Raum geprägt hat. Daher auch der Name Art Shape Spaces. Natürlich hat man das neu gestaltet, aber man hat das, was man an Spuren vorgefunden hat, immer wieder mit einbezogen.
Wie kriegt man, Michaela van den Triesch, die Menschen, die dort leben, wo sie die Kunst zeigen? Durch freien Eintritt?
Ja, zum einen freier Eintritt. Zum anderen muss ich sagen, ich hatte im Jahr 2023 einen Kunstherbst gemacht in Dobelow-Kirchhain, dort, weil ja dort unser Atelierhof auch ist, und hatte da zwei Häuser, ein barockes Haus und das, was jetzt auch wieder mit dabei ist, das Haus am Markt 20, ehemals Verwaltungshaus, bespielt. Und die Leute waren völlig fasziniert und haben gesagt, aber das wussten wir gar nicht, dass das so schön ist. Das ist doch alles alter Schrott, aber jetzt sieht das ganz anders aus. Also das war sozusagen die Vorbereitung. Und jetzt habe ich natürlich, was ich dazu genommen habe, ist eine Sandart am Rückersdorfer See, was natürlich in der Kunstgeschichte doch für manchmal Fragezeichen zumindest aufwirft, weil man die Sandkunst natürlich nicht als Kunst sieht. Aber die Leute kommen in Scharen, um sich das anzuschauen. Und die werden auch an den Markt 20 gehen, die werden in den Atelierhof gehen und die werden nach Lauchhammer gehen und sich andere Sachen anschauen. Weil ich glaube, wenn man ihnen das so präsentiert, also das etwas niedrigschwelliger ansetzt, dann kommen sie auch zu den anderen Angeboten.
Eine Biennale, also nicht nur mit dem Anspruch, Fremde anzuziehen. Michaela van den Triesch, künstlerische Leiterin der neuen Lausitz-Biennale, die am 31. Juli startet. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg.
Vielen Dank für Ihr Interview.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Das ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
Heute stellen wir einen neuen Ort für Kultur in Barcelona vor. In diesem Jahr UNESCO-Welthauptstadt der Architektur. Barcelona ist ja reich an spannenden architektonischen Zeugnissen aus allen möglichen Epochen, aber die UNESCO hat ein ehemaliges Verlagshaus als offiziellen Pavillon ausgewählt, das als Casa de l'Architectura über das Hauptstadtjahr hinaus Bestand haben soll. Julia Macher hat sich diesen modernistischen Gebäudekomplex aus den 1950er Jahren angesehen.
Wer durch die großen Glastüren der streng rationalistischen Fassade des ehemaligen Verlagshauses Gustavo Gili tritt, dem liegt Barcelona zu Füßen. Auf dem Boden des Foyers erwartet ein 84 Quadratmeter großes Modell den Besucher. Im Maßstab 1 zu 1500 ist die gesamte Stadt abgebildet. Von den Hafenanlagen über den kompakten Altstadtkern und das weitläufige Schachbrettmuster des Eschampelviertels bis zu den ausladenden Hügeln des Collserola-Parks. Wer sich an eines der Virtual-Reality-Kokore steckt, sieht computergeneriert singuläre Bauten aufsteigen. Für Maria Buigas, Chefarchitektin der Stadt und verantwortlich für das Haus der Architektur, ist das 3D-Modell ein ideales Spielzeug.
Dieses Objekt lädt uns zum Träumen ein. Es ist keine Fotografie oder bloß eine Stadt in Miniatur, sondern es kann verändert werden. Man kann sie auseinandernehmen wie ein Puzzle. Man kann Bilder darauf projizieren oder auch physische Dinge darauf legen. Damit zu spielen erlaubt uns, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und mit Klischees zu brechen.
Das im April eröffnete Haus der Architektur beherbergt nicht nur das Modell und wechselnde Ausstellungen, es ist auch der zukünftige Sitz der Mies van der Rohe Stiftung inklusive Sammlung und soll zum Forum für Architektinnen, Stadtplaner, Bewohnerinnen werden. Ein Ort des Austauschs, der damit das eigentliche Erbe der Welthauptstadt der Architektur bewahrt, so Buigas.
Wir haben den Titel als Welthauptstadt der Architektur als eine sehr offene und vielstimmige Rolle begriffen. Diesen Geist wollen wir behalten, aber uns auch gleichzeitig als Stadtverwaltung aktiv an der Verwaltung dieses Erbes beteiligen.
Das Haus steht Debatten bei Bürgerentscheiden über stadtplanerische Maßnahmen ebenso offen wie Workshop- oder Ausstellungsinitiativen aus der Nachbarschaft. Ein Ort, nicht in erster Linie konzipiert für Touristinnen und Touristen, sondern für die Menschen, die in Barcelona leben. Zum offenen Ansatz gehört auch, das ehemalige Verlagshaus Gustavo Gili selbst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Innenhof eines Häuserblocks gelegen, war es lange vergessen. Dabei verkörpert kaum ein Bauwerk so gut die Ideen des katalanischen Rationalismus der 1950er und 1960er Jahre. Ein preisgekröntes Ensemble aus drei ineinandergefügten schlichten Quadern mit einer großen, von schmalen Betonstreben getragenen Glasfront. Trotz der strengen Form wirkt das Gebäude licht und leicht. Eine architektonische Ikone, eine weitere für die an Ikonen so reiche Stadt. Chefarchitektin Maria Buigas rümpft die Nase über den Begriff.
Ich hoffe, es sind nicht die Ikonen, die Barcelona dieser Strahlkraft verleihen. Was die Stadt auszeichnet, ist, dass die Verwaltung seit jeher verstanden hat, dass Architektur und Stadtplanung eine öffentliche Aufgabe sind und dieser Ansatz tatsächlich die Lebensrealität der Bewohner verändern kann.
Statt von Gaudí spricht sie lieber von den grünen Achsen, die als verkehrsberuhigte Superblocks weltweit gerühmt wurden, oder von den durchdacht gestalteten öffentlichen Plätzen, die in den 1980er Jahren den lange vernachlässigten Außenbezirken zu neuer Geltung verhalfen. Die Stadt den Bedürfnissen ihrer Bewohner entsprechend zu gestalten, sie als komplexes System zu verstehen, das alle aktiv mitgestalten. Darum geht es auch in der Ausstellung, die das Kollektiv Domestic Data Streamers für die Casa de la Arquitectura gestaltet hat. Es geht darum, die Struktur der Stadt zu verstehen, anhand der Bevölkerung, der Dichte und den Verkehrsbedingungen, sagt Museumspädagogin Juanita Eslava. In der Schau mit dem etwas umständlichen Titel Barcelona gleich, Klammer auf, Diversität plus Intensität, Klammer zu, mal Komplexität, können Besucher auf einem virtuellen Stadtplan mit einer Lupe die Etats unterschiedlicher Bauprojekte erkunden. An einer Installation machen vier roboterarmgetriebene Schuhe hörbar, welcher Platz um welche Uhrzeit am häufigsten betreten wird. 1000 Architekturinteressierte führt Eslava derzeit wöchentlich durch die Ausstellung, beachtlich für ein Haus, das von Touristen eher nicht angesteuert wird. Am Eingang können die Besucher ihr Verhältnis zu Barcelona auf einem Fadendiagramm abbilden. Bei den allermeisten ist es überwiegend positiv, trotz der Klagen über Overtourism. Barcelona sei eben nicht nur ästhetisch schön, sondern vor allem eine nutzerfreundliche Stadt, findet Eslava. Allein schon das mache sie zu einem würdigen Sitz für das Haus der Architektur.
Julia Macher über die Casa de l'Architectura in Barcelona. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen Donnerstag hat für uns heute Arno Ozesek gelesen.
Das Leben ist hart, bei Hitze eins der härtesten, titelt die Taz passend zu Wetter und Klima und zeigt das Foto einer Frau, die in einem sommergrünen Park einen Kopfstand macht und nicht so aussieht, als würden die herrschenden Temperaturen sie sonderlich kratzen. Dennoch betont die Taz-Autorin Eva Fischer, dass Hitze zahlreiche negative Auswirkungen auf unsere Psyche hat. Sie empfiehlt, das eigene Miesepeter-Gehirn durch das Verfassen von Dankbarkeitstagebüchern zu überlisten und geht mit gutem Beispiel voran. Ich habe ein Dach über dem Kopf, Strom, Wasser, Gas zum Kochen, alles da. Ich habe zu essen und das Essen ist lecker. Ich habe genug Geld. Ich habe Freunde, Familie, eine gute Partnerschaft. Ich lebe in einem Land, in dem kein Krieg herrscht. Die Sonne scheint, ich trinke Kaffee. Das Leben ist schön. Danke, dass ich es habe. Sie hörten die Taz-Autorin Fischer beim Überlisten ihres hitzeinduzierten Miesepeter-Gehirns. Andere gehen dazu ins Schwimmbad. Und soweit es sich um Frauen handelt, bleiben sie auch im Wasser immer häufiger stark bekleidet, konstatiert die Tageszeitung Die Welt. Was für Musliminnen der Burkini ist, ist für junge Frauen das lange Badegewand. Aber wogegen schützen sie sich? In Berlin nerven sie die Bademeister, in Freiburg die Feministinnen. Heißt es über einem Artikel von Michael Pilz, der betont, dass in den deutschen Freibädern heute einiges aufeinandertrifft. Bademoden, die Islam und Hinduismus, aber auch ein orthodoxeres Judentum vorschreiben, Vorschriften der Bäder, die normale Baumwoll- und Straßenbekleidung aus Hygiene- und Sicherheitsgründen untersagen, lockere Anzugsordnungen, die sich in westlichen Kulturkämpfen und Emanzipationsbewegungen entwickelt haben, kulturelle und identitätspolitische Konflikte, in denen schon ein Stück Stoff genügt, um heftige Reflexe auszulösen, sich davon im eigenen und selbstverständlichen bedroht oder andersherum rassistisch und sexistisch attackiert zu fühlen. Es ist kompliziert. Schließlich breitet Pilz einen utopischen Gedanken aus. Während alle auf gleiche Weise angemessen nackt, könnte das Freibad ein Labor der Toleranz und der Integration sein. Ein Kleiderbadeverbot wäre dann weder fremdenfeindlich noch sexistisch. Die Berliner Bademeister haben recht. Dit ist ein Freibad, keine Wäscherei. Entfernt passend dazu titelt die Wochenzeitung Die Zeit, auch der Leib denkt mit. Die Ideenforscherin Carlotta Voss führt aus, der deutsche Feminismus hat den weiblichen Körper gern ausgespart. Sein popkulturelles Vorfeld jedoch erobert das Terrain gerade zurück. Mit der Ikonisierung von Vulven und Brüsten, mit blutigen Schilderungen von Menstruation, Geburt und Zervixschleimkonsistenzen zum Beispiel. Warum nicht auch darüber sprechen, ob sich mit weiblicher Körperlichkeit besondere intellektuelle Ressourcen verbinden? Wie das gehen könnte, erklärt die Zeitautorin Voss so. Zu Klugheit gehört Urteilskraft, die nicht zu haben ist ohne Selbstdistanz und Perspektivwechsel, ohne das also, was Hannah Arendt mit Immanuel Kant als erweiterte Denkungsart bezeichnet. In diesem Sinne besitzt ein Leib, der die Illusion eines stabilen Subjekts wortwörtlich regelmäßig irritiert, weil sein Verhältnis zur Welt durch einen monatlichen Hormonzyklus mitvermittelt ist, ein Erkenntnispotenzial. Genauso ein schwangerer, gebärender oder Wechseljahre durchlebender Leib. Carlotta Voss in der Zeit. Was es bedeuten kann, in dieser Weltgegend eine Frau zu sein, das vermittelt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nona, ein Pseudonym, unter dem eine iranische Autorin wöchentlich in Briefen aus ihrem Leben im und mit dem Irankrieg berichtet. Mein Lieber, gestern habe ich dir ein Foto einer 14-jährigen afghanischen Braut geschickt, die neben ihrem 70-jährigen Taliban-Bräutigam sitzt. Das schöne Gesicht des Mädchens war so unverkennbar traurig und zugleich voller Wut, dass viele Iraner und Afghanen darauf reagierten. Wenige Tage später wurde ihr erwürgter Leichnam beerdigt. Nona erzählt in FAZ auch, dass ein gewisser B. vor 2 Jahren in der Dunkelheit eines Hofes ihre Sandalen vor ihre Füße gestellt habe, damit sie hineinschlüpfen konnte. Und sie drückt ihren Wunsch aus, dass auch dieses 14-jährige erwürgte afghanische Mädchen einen solchen Augenblick der Liebe hätte erleben dürfen.
Eindringliche Worte am Ende der Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.